Stellen wir uns vor, ein Mensch, den wir lieb haben, der uns lieb hat, mit dem wir in guter Beziehung sind, verspricht uns ein Geschenk. Ein Geschenk, das so groß ist, so überwältigend ist, dass wir es im Moment gar nicht begreifen können, was es alles zu bedeuten hat. Aber wenn wir das Geschenk dann haben und es sehen und es erleben, dann plötzlich spüren wir, wie wichtig und wie positiv dieses Geschenk für uns ist. Jesus Christus, der von seinen Jüngern geliebt wurde, wir kennen ganz besonders das Gespräch, das Jesus mit Petrus nach Ostern hatte. Hast du mich lieb? Herr, ich hab dich lieb. Du weißt alle Dinge, du kennst mich, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus selbst sagt, er hat so große Liebe zu seinen Jüngern und nicht nur zu seinen Jüngern, dass er sein Leben für sie gibt. Nun kommt aber die Zeit, dass Jesus von ihnen gehen muss. Und er verspricht ihnen was. Und das, was er ihnen verspricht, das empfangen sie auch. Am nächsten Sonntag wird das ganz besonders Inhalt der Predigten sein. Jesus verspricht nämlich seinen Jüngern den Heiligen Geist. Ich lese dazu aus Johannes Kapitel 14. Und zwar ist das dann schon nach dem Abendmahl auf dem Weg nach Gethsemane. Da hat Johannes noch viele Reden, die Jesus mit seinen Jüngern führte, aufgezeichnet. Und da sagt Jesus zu ihnen, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in ihm, in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Die Gebote, die Gott einst Mose gegeben hat, die haben alle ein Wort, das hier fehlt. Ich meine, dieses kleine Wort, 6 Buchstaben, sollst. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht. Du sollst nicht. Jesus sagt hier nicht, ihr sollt mich lieben. Das ist eure Aufgabe. Das müsst ihr tun. Damit müsst ihr euch abquälen. Nein, Jesus sagt ganz einfach und schlicht, wenn ihr mich liebt, wenn ihr in der Verbindung mit mir steht, dann wird das eine Normalität sein. Als ich über diesen Text nachgedacht habe, ist mir so ein Wort unserer Mutter eingefallen, das sie uns öfter mal gesagt hat, wenn wir als 5 freche Gören sie wieder mal so auf die Palme getrieben haben und sie letztendlich nicht mehr wusste, was sie sagen sollte und wir dann bei all ihrer Enttäuschung und bei ihrem Schmerz empfanden, jetzt müssen wir immer sagen, Mama, ich hab dich lieb. Und wisst ihr, was sie dann gesagt hat? Wenn du mich lieb hast oder wenn ihr mich lieb habt, je nachdem, dann macht doch einfach, was ich euch sage. Das ist dann der Beweis dafür, dass ihr mich lieb habt. Nichts anderes sagt Jesus hier seinen Jüngern, wenn ihr mich lieb habt, dann haltet meine Gebote. Und meine Gebote, das sind jetzt nicht die mosaischen Gebote, die Gebote des Sinai, sondern das ist das Gebot, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Wie Jesus über die Sinai-Gebote nachgedacht hat und wie er darüber selbst auch gelehrt hat, das können wir in der Bergpredigt lesen. Wenn da zum Beispiel steht, du sollst nicht töten, und Jesus sagt, ich sage euch, wenn du zu deinem Bruder du Narr sagst, wenn du sagst, du bist ein Idiot, dann ist das schon schlimmer wie Totschlag. Du deine Frau mit anderen vergleichst und andere Frauen ansiehst und denkst, naja, die würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen, ist ja heute so ein geflügeltes Wort, dann ist das schon Ehebruch. Jesus setzt also an die Gebote, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, einen ganz anderen Maßstab. Es geht zum Beispiel auch um diese ethischen Gebote, die Jesus gegeben hat, die Gott gegeben hat. Aber Jesus sagt seinen Jüngern etwas ganz anderes. Jesus sagt, ein Neugebot gebe ich euch. Du sollst Gott, deinen Herrn lieben wie dich selbst. Du sollst Gott, deinen Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also es geht um die Liebe. Und wenn es darum geht, die Gebote Gottes zu halten und auch die Gebote Jesu zu halten, dann geht es eben darum, auch darum, dass wir ihn ganz persönlich ernst nehmen. Dass wir wissen, dass er der Herr ist. Der zwar als Mensch geworden ist, als Mensch gekommen ist in diese Welt, der seinen Jüngern gesagt hat, als er ihnen die Füße gewaschen hat, ich habe euch ein Beispiel gegeben, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Jesus hat sich selbst zum Diener gemacht und hat diesen Dienst am Kreuz von Golgatha vollendet. Diesen Herrn sollen wir so annehmen, so wie er gekommen ist und wie er es uns gesagt hat. Und er sagt ganz eindeutig, wenn wir diese Gebote halten, bedeutet das auch, dass wir uns an seinem Wort orientieren, dass sein Wort wahr ist. Johannes 17, Vers 16. Bin ich ins verkehrte Kapitel gerutscht, ist egal. Sagt Jesus, dass das Wort, das er uns gegeben hat, der verbindliche Maßstab ist. Und darum ist es eben auch notwendig für uns als Gemeinde, als seine Kinder, dass wir in dieser Verbindung mit ihm bleiben, seine Gnade nicht auf Mutwillen ziehen, sondern dass wir uns von ihm auch so beschenken lassen, wie er es uns verspricht. Jesus verspricht hier seinen Jüngern drei Dinge, die nicht natürlich sind. In dem Abschnitt verspricht Jesus einen übernatürlichen Helfer. Er verspricht ein übernatürliches Leben und er verspricht eine übernatürliche Verbindung. Zunächst der übernatürliche Helfer. Wenn ihr in mir bleibt, meine Gebote haltet, werde ich den Vater bitten und er wird euch den Geist senden. Martin Luther übersetzt als Einzigster, ich habe nachgelesen, als Einzigster den Geist des Trostes, den Tröster. In allen anderen Übersetzungen steht ganz eindeutig den Beistand, den Anwalt, der Helfer. Der Anwalt ist nicht der Anwalt, der uns bei Gott vertritt. Der Geist, den Jesus als Anwalt verspricht, ist nicht der Geist, der uns bei Gott vertritt. Dafür haben wir Christus selbst, der uns bei Gott vertritt. Er ist unser Priester, der vor dem Thron Gottes steht und es auch so bezeugt, dass er für uns, für mich, für meine, für unsere Schuld und Sünde sein Leben gelassen hat und bezahlt hat. Das ist der Anwalt bei Gott für uns. Aber wir brauchen hier in dieser Welt einen Anwalt. Einen Fürsprecher, einen, der uns hilft, wenn wir unsere Aufgabe als Diener, als Nachfolger Jesu Christi recht ernst nehmen und auch ausleben wollen. Ich habe schon öfter mal gesagt und ich sage es auch immer wieder, es ist jedes Mal für mich ein Gebetsanliegen, wenn ich hier stehe oder auch in der Bibelstunde die Verantwortung habe für den Text, dann ist es für mich ein Gebetsanliegen, dass der Geist Gottes wirkt, hilft, führt und leitet. Denn ich könnte euch manches erzählen, kann euch viel erzählen. Könnt auch hinterher sagen, das war ganz interessant. Aber wenn der Geist Gottes nicht mir die Kraft, die Weisheit gibt, es zu sagen. Und wenn der Geist Gottes nicht die Ohren öffnet, das Wort Gottes zu hören und aufzunehmen, dann könnten wir zu jeder anderen Versammlung gehen. Wir brauchen den Helfer, der uns beim Reden und beim Hören hilft. Wir brauchen den Beistand, der uns beisteht in dieser Welt, wenn wir Zeugnis von ihm geben. Wir, so haben wir es ja eingangs gehört, haben hier noch mit sehr wenig Repressalien zu rechnen, wenn wir den Namen Gottes und Jesu Christi nennen. Man spottet vielleicht über uns, man lacht uns aus, aber deswegen hat uns noch keiner ins Gefängnis geworfen, hat uns noch keiner ins Arbeitslager gesteckt, oder deswegen sind wir sogar ums Leben gekommen. Jesus verspricht diesen Anwalt, diesen Helfer, diesen Beistand, der uns in all unseren Lebenslagen zur Seite steht. Und es ist nicht irgendein Geist, es ist der Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit, der uns hineinführt in das Wort Gottes. Jesus sagt seinen Jüngern einmal, er wird euch in alle Wahrheit hineinleiten. Wir Menschen können uns die Bibel vornehmen, sie lesen wie einen Roman, wie eigentlich jedes andere Buch. Und da gibt es Leute, die lesen auch die Bibel und legen sie hinterher weg, als wenn sie einen Roman gelesen hätten. Naja, ist ja ganz interessant, sind ja ganz schöne Geschichten drin, ist auch mancher Quatsch drin. Na, das überliest man dann eben. Wenn ich so rangehe Und wenn der Geist Gottes mir das Wort nicht öffnet, dann ist das so, dass ich zu dem Schluss komme, ein Buch gelesen, wert in der Ecke. Aber wo der Geist Gottes, wo der Geist der Wahrheit mir das Wort Gottes öffnet, wo ich erkenne, dass Jesus Christus als der Lebendige, als der wahre Gott auf diese Welt gekommen ist, er für meine Schuld gestorben ist und ich in ihm ewiges Leben habe. Darauf kommen wir gleich. Da wirkt der Heilige Geist, wo ich mich ihm öffne. Und da kann es auch passieren, und das ist auch schon vielfach so passiert, dass Menschen nur beim Lesen der Bibel plötzlich erkannt haben, Mensch, hier bin ich gemeint. Nehme ich das an oder nicht? Das kommt von dem Verstand. Das kommt von dem Geist, der uns in die Wahrheit des Wortes Gottes hineinführt. Einen übernatürlichen Helfer. Das ist nicht mehr natürlich zu erklären. Das ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes, die er aus seiner Fülle gibt. Jesus Christus verspricht ein übernatürliches Leben. Er, der gestorben ist, jetzt, als er das seinen Jüngern sagt, auf dem Weg zum Kreuz ist, er sagt seinen Jüngern, die Welt wird mich nicht mehr sehen. Ihr aber, ihr werdet mich sehen. Und ich werde leben und ihr sollt auch leben. Ich habe mich oft gefragt, warum Jesus nach seiner Auferstehung den Beweis nicht angetreten hat bei den Verantwortlichen, die ihn zum Tode verurteilt haben. Seht doch her, hier bin ich. Euer Urteil war nicht das letzte. Aber Jesus sagte seinen Jüngern schon voraus, die Welt wird mich nicht sehen. Das Letzte, was die Welt von ihm sieht, ist, wie er am Kreuz stirbt und wie er begraben wird. Und damit ist aus. Ihr aber, sagt Jesus, ihr werdet mich sehen. Über eine ganz kurze Zeit. Am dritten Tage ist Jesus von den Toten auferstanden, hat sich seinen Jüngern gezeigt. Die Soldaten haben das erlebt, da am Grabe, die Wachsoldaten, und haben das, was sie erlebt haben, den obersten Juden erzählt. Aber das wurde gleich totgeschwiegen. Es durfte nicht sein, oder es konnte nicht sein, was nicht sein darf. Und so hat sich Jesus seinen Jüngern offenbart, erst den Frauen, dann den Elfen, dann den auf dem Weg nach Emmaus. Paulus sagt sogar einmal von 500 Jüngern hat sich Jesus offenbart, als der Lebendige, als der Auferstandene. Und wir haben es jetzt in der Tageslese gelesen. Die Jünger zwischen Ostern und Pfingsten, Petrus kam dann auf die Idee und sagte, Mensch, wir waren 12. Jesus hat 12 berufen. Nun müssen wir Ersatz schaffen. Und dann sagt Petrus, den wir jetzt wählen, über den wir das loswerfen, der muss auf alle Fälle Zeuge des lebendigen Christus sein. Er muss Christus als den Auferstandenen gesehen haben. Ein anderer, der hätte viele, viele Titel haben können, das war uninteressant. Interessant war die Tatsache, er musste Jesus als den Lebendigen gesehen haben und musste so auch Zeugnis von dem lebendigen Christus abgeben. Und dann schreibt Paulus, nachdem Christus schon aufgefahren ist, ist er auch mir erschienen. Als einer unzeitigen Geburt, so nennt sich Paulus in dem Fall. Christus sagt seinen Jüngern, ihr werdet mich sehen, ich lebe und ihr werdet auch leben. Das Leben Jesu nach der Auferstehung war nicht mehr ein biologisches, war kein natürliches Leben mehr. Obwohl er mit seinen Jüngern auch gegessen hat. Obwohl er seinen Jüngern gesagt hat, kommt, seht, fasst mich an. So konnte Jesus als der Auferstandene sich seinen Jüngern offenbaren. Und trotzdem war es nicht mehr das natürliche Leben, das er einst bei der Geburt empfangen hatte. Es war etwas Übernatürliches. Und wenn Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, dann meint er nicht, dass wir unser Leben hier fristen, von der Geburt bis zum Sterben. Nein, dann meint Jesus genau das Leben, zu dem er uns berufen hat. Dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben. Von dem Tage an, wo wir ihm gesagt haben, ja Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Erlösung. Von da an leben wir in der Gemeinschaft mit ihm. Und von dem Tage an, von dem Augenblick an, ist uns ewiges Leben eingehaucht. Übernatürliches Leben, das nicht im Grab oder im Sarg oder in der Urne oder wo auch immer endet. Nein, wir haben in Jesus Christus das Versprechen, dass er uns ewiges Leben gibt. Und er verspricht uns eine übernatürliche Verbindung. Wir Menschen können ganz natürlich Verbindungen eingehen. Verträge, Arbeitskreise, Arbeitsgruppen. Ich möchte auch sagen, wir können als natürlich in der Gemeinde eine Verbindung eingehen. Solange wir das aber nur als Menschen tun, ist doch diese Verbindung unbedeutend für die Ewigkeit. Jesus sagt, ich bin mit dem Vater eins. Und so wie der Vater in mir ist, werde ich in euch sein. Jesus sagt, ich will euch nicht allein lassen. Bei dieser Aussage habe ich bei einem Ausleger gefunden, dass gerade an dieser Aussage, dass Jesus sagt, ich werde euch den Geist senden, die Ost- und die Westkirche damals im Mittelalter sich getrennt haben. Das war ein Streitpunkt. Das war ein Streitpunkt in ihrer Erkenntnis, wer nun den Heiligen Geist gegeben hat. Die Westkirche sagte, Christus hat uns durch sein Versprechen, durch seine Bitte zum Vater den Geist gegeben. Und die Ostkirche hat gesagt, Christus spielt da gar keine Rolle, du hast Gott gegeben. Und das waren solche Auffassungen, worüber sich die Kirche geteilt hat. Kann man sich nicht vorstellen, aber so soll es gewesen sein. Jesus sagt uns, dass er den Heiligen Geist gibt und uns dennoch nicht allein lässt. Wir haben letztens in der Bibelstunde auch über diese Thematik uns unterhalten. Christus sagt es hier an dieser Stelle ganz deutlich, er ist mit uns. Und nicht nur im Heiligen Geist, sondern er selbst ist mit uns. Nach der Himmelfahrt oder bei der Himmelfahrt sagt Jesus seinen Jüngern, Matthäus 28, geht hin in alle Welt, gibt den Missionsauftrag und sagt, ich bin bei euch alle Tage. Jesus und der Geist sind eine Einheit, genau wie Jesus und der Vater eine Einheit ist. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Es gibt nichts anderes als diese Dreieinigkeit Gottes, die unweigerlich zusammengehören und die wir nicht voneinander trennen und nicht gegenseitig ausspielen dürfen. Und so sagt Jesus, verspricht er seinen Jüngern diese übernatürliche Verbindung. Ihr habt kein Götzenbild, vor dem ihr niederfallen müsst. Der verstorbene, wie heißt er da, der koreanische Präsident, den Namen, ich habe den schon zigmal gehört, aber den vergesse ich immer wieder, das ist nicht so schlimm. Aber der wird als Gott verehrt. Vor dem müssen die Menschen niederfallen. Was haben die zu den Menschen für eine Verbindung? Außer Angst und Schrecken, außer vielleicht Profitsucht, na, wenn wir uns hier alle schön verhalten, dann haben wir ein gutes Leben dabei. Was haben die davon? Das vor diesem Bild niederwerfen hat nichts mit einer inneren Bindung zu tun. Aber Jesus sagt, ich selbst bin in euch. Ich bin bei euch. Wir leben in einer Verbindung, die der natürliche Mensch nicht kennt und auch nicht kennen kann. Weil man das erleben muss. Das kann man nicht lernen. Das muss man erleben. Man muss es spüren, dass Christus meine Schuld, meine Sünde weggenommen hat, dass ich frei bin. Das heißt nicht, dass ich jetzt sündlos wäre. Das wird uns einmal geschenkt, wenn wir in der Ewigkeit sind. Aber wir dürfen jetzt in dem Leben, das Jesus uns gibt, in der Verbindung mit ihm unser Leben fristen. Und dazu sind wir alle eingeladen, dass wir diese Verbindung, die Jesus voranstellt, wenn ihr mich liebt und meine Gebote haltet, oder dann werdet ihr meine Gebote halten, das ist dann eine Schlussfolgerung der Liebe. Und dann kommt diese Zusage, was Jesus uns alles schenkt. Ein Geschenk, das wir als Menschen kaum erklären und begreifen können, das wir aber erleben dürfen. Und ich bin auch davon überzeugt und es ist mir bewusst, dass die Jünger erst erlebt haben, was Jesus damit gesagt hat, als wirklich der Heilige Geist auf sie kam. Vorher haben sie das noch gar nicht begreifen können, haben sie es nicht begriffen, was Jesus ihnen verspricht, den Geist der Wahrheit, der in alle Wahrheit des Wortes Gottes hineinführt, den Geist des Beistandes, der hilft, den Geist des Anwaltes, der uns auch in dieser Welt vertritt und uns dann die Worte gibt, die wir sagen sollen. Und zum Schluss dann diese ganz intime Verbindung, die Gott mit uns eingeht. Er in uns. Das dürfen wir erleben, dürfen wir so annehmen, dürfen wir so bezeugen, dass dieses Angebot den Menschen gilt. Und wer sich diesem Wort öffnet, der darf es auch erleben, dass Jesus Christus auch ihn oder ihm oder sie damit erfüllt und erfreut und zum Leben weckt. Amen.